Bernd Sahling und ich freue mich sehr, dass ich ihn sprechen kann. Hallo.
Hallo.
Und eigentlich wollte ich Sie siezen und Sie waren aber gleich beim Du und deswegen wechseln wir jetzt mal direkt ins Du. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass Sie mit sehr vielen jungen Menschen zu tun haben und das Du da ja sowieso geläufig ist, vermute ich mal.
Naja, da ist es eher so, dass man Jugendliche ja heutzutage auch wirklich fragt, ob Du in Ordnung ist. Aber in der Filmakademie zum Beispiel unter Kolleginnen und Kollegen, die im Filmbereich sind, wird eigentlich meist geduzt.
Du bist ja eigentlich wirklich kinderfilmaffin und hast da schon in dem Bereich Jugendfilm, Kinderfilm schon einige Sachen gemacht, also die Blindgänger, Kopfüber und so weiter. Jetzt morgen bin ich mutig. Warum dieses Genre? Es ist ja auch ein schwieriges Genre, ne? Herausfordernd.
Na, weil ich das schon immer machen wollte. Ich habe schon in der 11., 12. Klasse entdeckt, dass ich zwar nicht gerne ins Ferienlager als Kind gefahren bin, aber als Betreuer schon. Und wollte unbedingt etwas machen, wo ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite. Habe dann erst einen Studienplatz als Lehrer gehabt. Dann habe ich den wieder abgegeben, weil ich dachte, naja, vielleicht doch nicht so. Habe was gesucht, wo ich mit Kindern arbeiten kann, aber auch meine vielen Hobbys unterbringe. Ich habe fotografiert, ich habe mich mit Musik beschäftigt, ich habe geschrieben. Und da war das dann mein Traumberuf und bin dann zur DEFA gegangen damals, das Spielfilmstudio der DDR, und habe gesagt, ich möchte gern Kinderfilme machen. Und dann habe ich dort ein Volontariat bekommen. Und gleich einen Mentor, der selber Kinderfilme gemacht hat, nämlich Helmut Juber, mein sehr verehrter, ja, von dem ich Filmemacher, von dem ich so viel gelernt habe.
Das lief damals wirklich ganz anders in der DDR und da konnte man auch froh sein, wenn man dann ein Volontariat bekommen hat, später dann Studium auch an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Und es gab noch einen weiteren Mann, der wichtig war, Rolf Losansky, ne? Mit dem hatten Sie auch viel zu tun. Da ist ja auch, sind ja zwei Filme von ihm gelaufen, das Schulgespenst und Moritz und Litfaßsäule. Also ich nehme an, von ihm haben Sie auch viel mitgenommen.
Bei Rolf hatte ich meine erste Regieassistenz, also nicht die erste Regieassistenz, sondern die zweite Regieassistenz, aber das erste Mal, dass ich beim Kinderfilm bei Dreharbeiten mit dabei war. Und das war eben so, also ich hatte überhaupt keine Ahnung. Da kamen Leute zu mir und haben mir Fragen gestellt, da habe ich nicht mal die Frage verstanden und habe dann so lange im Drehbuch geblättert, bis sie wieder gegangen sind. Kann mich noch sehr gut erinnern und da war Rolf derjenige, der gesagt hat, du, mach dir da keine Platte, das lernst du alles, kriegst du alles mit, geh hier einfach mit. Und keiner hat mich in irgendeiner Weise gemobbt. Das wäre heute im Filmgeschäft vielleicht doch anders.
Morgen bin ich mutig, heißt dein neuer Film. Und ja, ich versuche jetzt mal so, man darf ja nicht zu viel verraten. Ne? Also es geht um das erste Mal verliebt sein. Es geht um den 12-jährigen Karl. Und ich meine, die Fragen, die ich jetzt stelle, sind natürlich immer die klassischen, aber es gibt ja immer so eine erste Idee im Kopf. Du hast ja auch das Buch geschrieben. Wie kam das, dass du zu dieser Idee gekommen bist?
Naja, vom Kinderfilm kann man nicht leben. Also jedenfalls nicht vom Arthouse-Kinderfilm. Und dann habe ich irgendwann Angebote bekommen, Filmwerkstätten zu machen. Und das mache ich seit vielen Jahren und es macht mir auch großen Spaß. Habe mir inzwischen eigene Technik zugelegt. Und eine Filmwerkstatt vor schon über 10 Jahren war in Küritz in Brandenburg. Und die Kinder und Jugendlichen dürfen immer selber entscheiden, welches Thema sie haben. Es sollte aber ein dokumentarisches Format sein. Und die wussten nach einer Dreiviertelstunde, dass sie was machen wollen, übers erste Mal verliebt sein. Und haben sich dann gegenseitig interviewt, sind in ein Altersheim gegangen, haben da die Omis interviewt, ob sie sich noch an ihre erste Liebe erinnern können. Haben sich auf dem Markt einfach Leute abgegriffen. Und das hat mich sehr fasziniert, wie viele schwierige Stunden Kinder und Jugendliche im Alter, die waren zwischen 12 und 14, schon durchgemacht haben. Und das hat mich nicht mehr losgelassen. Das habe ich gedacht, sowas müsste ich mal im Film auch erzählen. Und habe dann angefangen, daraus ein Skript zu entwickeln, wo so eine Filmwerkstatt einen zentralen Punkt hat. Ich meine, Filmwerkstatt ist noch kein Filmthema, es muss ja einen Hauptkonflikt geben. Und da habe ich mich an meine eigene Kindheit erinnert, dass ich als kleinerer Junge mich in ein deutlich größeres Mädchen verliebt habe. Und das ist nun wirklich ein zeitloser Konflikt. Ich habe beim Casting dann auch Mädchen gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in dem Alter mit einem kleineren Jungen zusammen sein. Und dann sagten sie, wie viel kleiner? Und ich sagte, na deutlich kleiner, auf keinen Fall.
Also ich höre das ja schon raus und das ist ja auch, ich glaube, du schreibst ja die Bücher, dass man doch immer ein bisschen was von sich selbst einfließen lässt. Du hast eben schon gesagt, wir können ja gleich mal mit dem Gerücht aufräumen, weil ich habe schon einige andere aus der Filmcrew gesprochen. Es gibt eine sehr schöne Szene im Film, wo das eben genau stattfindet, dieses Fragen über das erste Mal verliebt sein, wie das war. Und die von Tamino Gottlebe gespielte Figur sagt dann, er hat im Grunde zweimal eine Abfuhr bekommen oder also eben nicht so gelaufen. Und da wurde gesagt, das ist fast 1:1 von dir abgeschrieben, du hattest das erlebt.
Ich habe das nicht erlebt. Das ist aus der Filmwerkstatt. Das war allerdings ein Mädchen, die wurde gefragt, hast du dich schon mal verliebt? Ja. Und wie war das? Der wollte mich nicht. Und dann, hast du dich wieder verliebt? Ja. Und die wollte mich auch nicht, oder der. Ne? Und das ist direkt da abgeschrieben. Und das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, das haben die noch nie in der Klasse erzählt. Das erzählen sie nur, weil eine Kamera läuft. Und das ist so ein Effekt, den ich immer wieder feststelle bei einer Filmwerkstatt, dass Kinder, wenn eine Kamera vor ihnen steht, sich anders outen, anders bereit sind. Also ich habe zum Beispiel eine Filmwerkstatt gemacht, da wollten die Kinder was machen übers Abschied nehmen. Also haben sie selber entschieden, weil ihre Eltern in diesen Berufen arbeiten. Als Feuerwehrmann, wo es auch mit dem Tod und im Seniorenstift. Ne? Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ging um die Frage, wo du das her hast. Und das mit der Kamera dann immer so, so die Leute sich öffnen, sobald eine Kamera dann mit dabei ist.
Und da haben die sich vor die Klasse gestellt und haben erzählt, wie sie mit dem Tod konfrontiert wurden, weil ihr Haustier eingeschläfert werden wollte. Und das war total berührend, weil eine kam zu mir und sagte, darf ich meine Freundin mit nach vorne nehmen? Und ich wusste nicht warum, aber die hat dann immer angefangen zu heulen. Die Freundin hat sie getröstet, weil sie wollte die Geschichte erzählen, wie ihr Hund eingeschläfert werden musste. Und dann hat sie diese Geschichte wirklich zu Ende gebracht und steht Tränen überströmt vor der Klasse und sagt, gibt's noch Fragen? Und dann dachte ich natürlich, am Ende der Filmwerkstatt können die Kinder ja selber entscheiden, was drin bleibt oder nicht. Ne? Wir schneiden ja auch mehr oder weniger zusammen oder zumindest sehen sie immer, was ich in ihr Interesse schneide. Und alle Mädchen, die vor der Klasse standen und da geheult haben, wollten, dass das drin bleibt, weil es ihnen so wichtig war. Und das ist etwas, was Filmwerkstätten können. Also der Film ist bei YouTube drin. Der heißt Abschied gehört zum Leben, ist eine Dreiviertelstunde, total berührend. Die sind dann zu Papa, Mama, ein Papa war Bestatter und hat ihnen dann den Leichenwagen erklärt. Und dann gibt es halt Fragen, die ich gar nicht stellen könnte. Also, stinken die Leichen im Auto, wie kriegt man den Gestank raus? Oder eine alte Dame erzählt, dass sie seit einiger Zeit über 90 Jahre im Seniorenstift ist und gleich hingefallen ist und hat sich was gebrochen. Und dann fragt der Junge, ja, meinen Sie, Sie schaffen das noch? Was nicht böse gemeint war und was von ihr auch nicht so ankam. Sie hat ihn sehr ernst genommen. Also es gibt halt eine andere Sicht von Kindern, die in Filmwerkstätten, wenn man ihnen die Chance gibt, zum Tragen kommen.
Und da sind wir jetzt wieder bei Morgen bin ich mutig. Du hast quasi die Filmwerkstatt da mit reingenommen durch die Figur Karl, den 12-jährigen Jungen, der ein kleines Fotolabor hat und der dann einen Film im Film dreht während einer Projektwoche. Und da kommt genau das zum Tragen. Und ich finde, das ist auch so eine Stärke des Films. Und im Grunde hast du die Frage schon ein bisschen beantwortet. Das hat natürlich auch schon so ein bisschen dokumentarischen Charakter bekommen, obwohl es gespielt ist, ne?
Also ich bin ein großer Fan vom Dokumentarfilm. Ich mache selber immer wieder, wenn es sich ergibt, Dokumentarfilme. Habe auch Dokumentarfilme gedreht, schon in meinem Studium. Und ich möchte gern einen dokumentarischen Ansatz auch im Spielfilm haben. In dem Sinne, dass wir Authentizität versuchen zu vermitteln. Also mein Kameramann sagte jetzt gerade, wir drehen mit 8-jährigen Kindern. Und sagt, eigentlich kämpfen wir jeden Tag um Glaubwürdigkeit. Und das stimmt. Und Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut, das wir haben, dass die Kinder glaubwürdig sind in dem, was sie dort tun, in dem, was sie empfinden und dass wir auch sehen, dass sie das empfinden. Und das ist die Schwierigkeit bei der Arbeit im Spielfilm mit Kindern, dass sie bei sich bleiben können, dass sie das sind, was sie sind und dass wir sie nicht irgendwie vermarkten im Sinne von Verkaufbarkeit.
Und da können wir mal direkt auch zu den Jugenddarstellern gehen und Darstellerinnen natürlich. Aber ich nehme jetzt mal die Hauptfigur Karl, der hier auch irgendwo rumschwirrt beim Goldenen Spatzen, Jonathan Köhn. Der wurde gefunden durch ein Casting und der spielt es ja ganz, ganz toll. Und trotzdem möchte ich mal wissen, wie Sie mit ihm zusammengearbeitet haben. Ja, weil es ja eben doch eine andere Zusammenarbeit ist, auf Augenhöhe mit Jugendlichen damals. Jetzt ist er, glaube ich, 14, 15, damals noch ein bisschen jünger. Also da muss man ja auch ein Vertrauen erstmal herstellen, wie Sie das schaffen, wie du das schaffst.
Ja, also erstmal muss ich nochmal sagen, ich hatte eine großartige Casterin, Beate Kurecki. die diese Kinder und Jugendlichen gefunden hat. Also es war ein langer Prozess über fast ein halbes Jahr, wo wir auch in Köln gesucht haben, wo wir in Berlin gesucht haben, wo man sich immer unsicher ist, schaffen die 33 Drehtage, halten sie das durch, bleiben die bei sich, fangen sie an, irgendwie künstlich was zu produzieren und all die Fragen, die da gestellt werden und irgendwann muss man sich entscheiden. Und dann lasse ich die Kinder und Jugendlichen einfach sein, was sie sind. Also ich schreibe sogar mein Drehbuch nochmal um nach dem, was sie sind, was ich in ihnen erkannt habe. Dann ist es mir egal, was ich mir vorher mal vorgestellt habe, dann sind sie jetzt das, weil ich habe mich für sie entschieden. Und ich versuche, sie nicht in eine Richtung zu drängen, was sie gar nicht können oder was ich, weil ich mir das mal ausgedacht habe. Und wir arbeiten so, dass sie weder gecoacht werden, noch lernen sie Texte auswendig. Sie haben auch nie das Drehbuch gelesen. Die Eltern dürfen das natürlich lesen, aber ich bitte sie nicht, mit ihren Kindern irgendwie daran zu arbeiten. Wir treffen uns am Drehort. Ich erzähle ihnen eine Geschichte, die heute passiert, und dann drehen wir das. Und da ist oft der erste, zweite, dritte Take auch der beste, weil da empfinden sie das, was sie tun. Und irgendwann wird dann eine Künstlichkeit erzeugt, indem man es immer wieder wiederholt, weil das Licht noch besser sein kann oder weil der Ton irgendein Problem hatte und so weiter. Und das ist die Arbeitsweise, auch mit Jonathan gewesen, ihn jeden Tag zu motivieren, er selbst zu sein. Und er ist diese Figur. Also er tanzt nicht gern. Er hat Eigenheiten, die ihn nicht unbedingt so absolut zum Klassenliebling machen und so weiter. Danach ist er besetzt. Also ich glaube, er hat sich auch sehr wiedergefunden. Und das Schönste, was mir passieren konnte, war, sein Vater ist Psychologe. Und er hat mir eine Mail geschrieben, wo er sich bedankt hat, wie sehr ich seinen Sohn erkannt habe während der Dreharbeiten, wie ich ihn ermutigt habe zu wachsen dort in der Zeit und wie er sich entwickelt hat.
Also kann ich nur sagen, dass das Spiel der Darsteller, Darstellerin ist großartig. Und was mir gefallen hat an dem Film, ich habe das Gefühl, dass der nicht alles auserzählt, dass er nicht so diese eine Lösung anbietet, manchmal nur andeutet und ich habe während des Schaus gedacht, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Ist das manchmal so, dass das Drehbuch noch mehr erklärt und du dann einfach rausstreichst oder wie gehst du davor?
Ich streiche raus, ja. Also oft schon aus Gründen, dass wir es gar nicht schaffen, aber auch Gründen, dass sich das beim Drehen nicht mehr herstellt mit unseren Darstellern und Darstellerinnen. Aber eigentlich, ich meine, das ist halt ein Konflikt, der ist nicht eindeutig. Ist die Lea an ihn verliebt oder nicht? Das findet er, versucht herauszufinden. Aber ich meine, und ist sie das? Vielleicht ist sie das im Moment, aber eigentlich ist er eher in seinem Bruder verliebt. Wo passiert wirklich eine menschliche Begegnung zwischen ihnen? Und ich meine, wenn man sieht, wo er die Abfuhr kriegt von Lea, die sitzen auf einer Bank. Na, er hat extra ein Lied eigentlich für sie geschrieben, was sie zwar nicht weiß, aber und er hat sie eingeladen, mit ihm in Ferien wegzufahren. Und sie muss ihm jetzt sagen, dass sie das nicht kann. Und er steht einfach auf und geht, ohne was zu sagen. Und es tut ihr unendlich leid, das sehe ich in ihrem Blick. Aber was soll sie denn sagen? Sie treffen sich nicht auf einer Ebene. Aber ja, da muss er jetzt durch. Und da gibt es nicht so Eindeutigkeit. Also schon gar nicht im ersten Mal verliebt sein. Also das Lustige war ja, ich will ja, dass ein Film bei Erwachsenen und Kindern genauso gut funktioniert. Das ist mein Anspruch. Es ist schwer zu schaffen, weil ja, wir bewegen uns auf einer Kinderebene und oft haben Erwachsene so viele Kinderfilme gesehen, die wirklich nur für Kinder, also nur in dem Sinne, dass sie für Erwachsene nicht interessant sind. Ja, also so Kinderbedürfnisse bedienen, auch im Unterhaltungssegment. Und viele Erwachsene nach dem Rohschnittgespräch kann man so, du, als ich das erste Mal verliebt war, ja, war das so und so. Und ich sage, ja, das will ich jetzt gar nicht wissen. Ich wollte eigentlich, aber das ist halt was, wo ich merke, jeder trägt diesen Moment mit sich, wo wir zum ersten Mal verliebt waren, wo wir nicht wussten, outen wir uns, wo wir nicht wussten, kämpfen wir darum, wo wir nicht wussten, wird das erwidert und wenn es erwidert ist, wie soll ich die denn küssen, wenn ich das erste Mal küssen soll und sowas. Na, und das ist einfach zeitlos und da freue ich mich, dass wir da einen Moment getroffen haben, wo der Film eine leise Resonanz hat. Aber eben leise.
Und keine Sorge, die besprochene Szene, jetzt haben wir ein bisschen was verraten. Es geht dann auch noch weiter im Film, ja. Also wir wollen nicht zu viel verraten. Gegen Ende des Gesprächs, wir machen jetzt nochmal einen kleinen Schlenker und weisen am Ende natürlich nochmal auf Morgen bin ich mutig zurück. Aber weil du es gerade so angedeutet hast, können wir nochmal so ein paar allgemeine Sachen mal klären. Wie zum Beispiel ein guter Kinderfilm auszuschauen hat. Du hast es zum Teil schon beantwortet, dass er auch für Erwachsene mitfunktioniert. Ist das zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal?
Na, was heißt Qualitätsmerkmal? Ist mein ganz persönlicher Anspruch, ganz persönlich. Also ich respektiere alle Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Kinder sind für uns der Fokus, ob das Erwachsene mögen oder nicht, ist mir völlig piepe egal. Mir ist es nicht egal, weil ich finde, ein Film für Kinder ist genauso ein Film für Erwachsene, wenn ich ihn als Filmkunst begreife. Und warum sollen Erwachsene nicht eine Geschichte gucken über die erste Liebe eines Zwölfjährigen? Da gibt es überhaupt keinen Grund für. Aber es muss schon so erzählt sein, dass wir das jetzt nicht kindisch erzählen. Also es gibt ja viele Effekte, die Kinder mögen. Ja, also unser Sohn ist auch nicht begeistert, wenn wir eben sagen, wir gehen da essen und dann will er doch lieber Döner oder McDonald's oder so. Na, ich vergleiche das mal auf dieser blöden Ebene. Das trifft es überhaupt nicht. Aber ich habe da totalen Respekt vor. Nur ich möchte gern Geschichten erzählen, die mich interessieren als Erwachsener, aus Sicht von Kindern, die dann auch sowohl Kinder als auch Erwachsene berühren sollten.
Aber wie einfach ist das umzusetzen? Ich habe gelesen, korrigiere mich gern, dass bei dem Film das Fernsehen in dem Fall nicht an Bord war, weil die ganz gerne noch ein bisschen mehr Fallhöhe, ein bisschen mehr Konflikt, ein bisschen mehr Zuspitzung gehabt hätten. Also man redet dann ja mit ins Drehbuch hinein, das ist gang und gäbe, das ist jetzt nichts. Aber also ich höre so ein bisschen raus, es war erstmal nicht einfach, den Film dann auch umzusetzen.
Das war überhaupt nicht einfach. Wir haben ihn einfach nicht finanziert gekriegt und er war dann tot. Ich hatte eine sehr renommierte Produktionsfirma und die hat dann aufgegeben. Genau aus dem Grund, dass alle Sender gesagt haben, der Konflikt ist nicht stark genug, der ist nicht laut genug, der Junge müsste gemobbt werden und das wollen Kinder im Kino sowieso nicht sehen und so weiter. Ne? Und dann ohne Fernsehsender kann man keine Finanzierung in Deutschland so aufstellen, dass man den Film klassisch drehen kann. Nach allem, was dazugehört, Spesen und was die alle kriegen. Ne? So ein Team ist ja wahnsinnig teuer. Und wir haben dann eben einen neuen Produzenten gefunden, die Zeitgeist-Filmproduktion Margus Kartsch über meine Agentur. Und die fanden das Buch so toll, dass sie den unbedingt machen wollten, aber standen vor demselben Problem. Dann haben wir noch eine Weile mit dem RBB versucht zu schreiben. Da gab es Ideen, die sind jetzt noch im Film, aber dann gab es Ideen, die wollten wir nicht im Film haben und dann waren wir wieder raus. Und dann hat die Produktion eben gesagt, dann machen wir das mit der Hauptförderung vom BKM, kulturelle Filmförderung, die hatten wir schon lange, 500.000, und sammeln mal noch eine zweite große Förderung ein. Da war die Filmstiftung NRW so mutig zu sagen, okay, wir geben euch nochmal fast dieselbe Summe, aber das muss es dann sein, mehr geben wir euch nicht. Und dann haben wir quasi mit einem Drittel von einem durchschnittlichen, sagen wir mal, nee, zwei Drittel von einem Tatort, haben wir versucht, einen Kinofilm zu machen.
Zwei Drittel von einem Tatort, das sind so 600.000 Euro oder ich weiß es nicht, oder was? Ich weiß,
nee, das sind, es ist schon über 1 Million, aber ein Tatort hat jetzt inzwischen 1,7, sagen wir mal. Ne? Das kannst du an sich nicht machen. Das kannst du nur machen, wenn alle bereit sind, ihre finanziellen Ansprüche zu reduzieren. Und das muss man von Anfang an ehrlich kommunizieren. Es gab bei uns kein Kilometergeld, es wurden Tankquittungen abgerechnet, es gab eben keine Spesen. Es wurde eben gesagt, wir versuchen euch voll zu verpflegen und das muss es dann sein. Ab Wochenende. Piotr Rosolowski und ich haben jedes Wochenende in Köln durchgearbeitet, weil wenn wir nicht wissen, was wir da tun, werden wir das Pensum auf keinen Fall schaffen. Wir schaffen es auch so meist nicht, weil die Kinder ja nur 3 Stunden arbeiten dürfen und so weiter. Und wenn irgendwelche Unwägbarkeiten passieren, können wir sie nicht korrigieren. Also es hat zum Beispiel, was wir nicht wussten, in der Wohnung, die wir für viel Geld angemietet haben, in die Küche reingeregnet, weil die nur ein Glasdach hatte. Und als wir diese Szene in der Küche, da gibt es eine Szene in der Küche, drehen, hat es den ganzen Tag geregnet. Ich habe also in der Nacht davor, früh um 4, diese Szene auf Regen umgeschrieben. Und es ist eine der schönsten Szenen geworden. Ja, aber wir hätten es nicht wiederholen können. Oder einen Tag kam der Junge ohne Stimme zum Set. Und er war aber nicht krank, seine Stimme war weg. So krächzte da rum. Und dann habe ich gesagt, na gut, also in die Szene passt das rein, wir drehen das. Es ist da, wo er auf dem Hochbett liegt und sein Bruder fragt, nach seinem ersten Kuss fragt. Also das waren so Dinge, mit denen wir umgehen mussten. Hätte auch schief gehen können. Also das Risiko, ein hohes Risiko fährt mit, wenn man so wenig Geld hat.
Ich höre raus, oder naiv gefragt, ist sowas der Normalzustand, diese prekären finanziellen Situationen? Weil du drehst ja gerade einen neuen Film, oder hast du den abgedreht, weiß nicht, kommst ja gerade irgendwie daher? Oder gibt es auch mal diese absoluten Luxusbedingungen, wo man sich da nicht so Gedanken machen muss?
Nicht für mich. Also ich habe immer in meinen Filmen zu wenig Budget gehabt für das, was wir machen wollen, weil ich eben sage, meine Arbeitsweise und die gesetzlichen Bestimmungen von Kindern brauchen wir eigentlich mindestens 40 Drehtage. Weil andere, sagen wir mal, eine durchschnittliche Kinoproduktion hat 30, 35 vielleicht. Die dürfen aber 10 Stunden mit den Darstellerinnen und Darstellern arbeiten. Wir dürfen 3 Stunden mit ihnen arbeiten und sie dürfen, sagen wir mal, 5 bis 6 Stunden am Set sein. Aber die 3 Stunden sind eben schneller um, als man denkt. Und Drehtage kosten Geld. Und das wird dir keiner finanzieren für einen Film, der sich schlecht verkauft. Und ich rede da gar nicht drum rum. Alle meine Filme haben sich schlecht verkauft. Das waren nie Blockbuster. Das sind Filme, die lange laufen, die immer wieder laufen. Ob Blindgänger, Kopfüber, auch der wird lange laufen. Aber sie spielen ihr Geld nicht rein. Und da wir in einer Marktwirtschaft leben, kannst du nur ein gutes Budget bekommen für einen Film, der sein Geld auch mindestens reinspielt. Und diesen Luxus werde ich in meinem Leben nicht haben. Also du willst gar nicht wissen, in was für Hotels ich schon übernachten musste und so weiter.
Ja, wollen wir jetzt trotzdem ein bisschen positiv enden, bevor wir dann auf alles nochmal verweisen, auf diesen wunderbaren Film auch. Aber ich frage dich erst nochmal, es bietet sich an, die Frage zu stellen, was für dich ein prägender Film in der Kindheit gewesen ist, wenn du dich noch daran erinnern kannst.
Das kalte Herz, das ist klar. Also das habe ich auch schon mal irgendwo geschrieben drüber. Ich war allein im Raum und sehe den Film bei Professor Flimmerich am Samstagnachmittag, das kalte Herz. Und dann habe ich mich umgeguckt und keiner meiner Geschwister war da. Und dann bin ich zum Fernseher gegangen und habe hinter dem Fernseher geguckt, ob dieser Michel rauskommen kann. Und erst dann habe ich mich getraut, den Film weiter zu gucken. Das auf jeden Fall. Russische Märchenfilme sind dabei, die Schneekönigin und die mit der Hexe Baba Yaga. Solche Filme, aber auch Defa-Filme, also ein Film, den ich sehr mag und den ich mir immer wieder anschauen kann, ist von meinem Mentor Helmut Schuber, Sabine Kleist, 7 Jahre. Gerade weil ich jetzt auch mit 7- bis 8-Jährigen drehe, wie er das geschafft hat, eine 7-Jährige durch einen Film zu bekommen, es gibt Szenen in dem Film, die sehe ich immer wieder und die berühren mich immer wieder aufs Neue. Geht mir übrigens in Ab morgen bin ich mutig auch so. Es gibt Momente, die kann ich mir immer, obwohl ich den Film nur wirklich so oft gucken musste und er läuft jetzt gerade im Kino und ich will ihn auch nicht nochmal sehen. Aber es gibt Momente von unserem Hauptdarsteller, die mich jedes Mal aufs Neue berühren.
Und diesen wirklich wunderbaren, berühmten Film, Ab morgen bin ich mutig, er läuft bundesweit an am 23. Oktober. Wir hoffen, dass er auch hier in Thüringen läuft. Unbedingte Empfehlung, den sich anzuschauen. Und ich bedanke mich erstmal bei Bernd Sahling für das Gespräch. Und du kannst aber gerne mal darauf verweisen, weil du auch einen Podcast machst, dass wir auch nochmal hören am Ende, wo wir dich sonst noch hören können. Also erstmal vielen Dank bis hierhin.
Also ich mache Podcasts bei Kolleginnen und Kollegen, die sich mit Dokumentarfilmen beschäftigen. Das ist Docs und Docs Ruhr. Da rede ich viel mit Kolleginnen, die einen Dokumentarfilm für Kinder und mit Kindern gemacht haben. Aber seit einigen Jahren gibt es auch eine Reihe, die heißt Podcast Kinderfilm, wo wir gefördert vom Förderverein Deutscher Kinderfilm und der Deutschen Filmakademie und dem Kuratorium Junger Deutscher Film immer über Filme reden, die gerade entstanden sind mit dem Fokus Kinderfilm. Wie haben Sie das gemacht, die Kolleginnen, die Autorinnen, die Regisseure, die Produzenten? Wie haben Sie das geschafft, so einen Film hinzubekommen? Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Podcast-Folgen. Einfach mal reingucken, Podcast-Kinderfilm. Wer sich dafür interessiert, das ist jetzt nicht für Kinder gedacht, in erster Linie, wie ein Kinderfilm entsteht und welche Schwierigkeiten dabei sind, da ist der herzlich eingeladen.
Also mal reinhören und jetzt vielen Dank und eine schöne Zeit hier in Erfurt noch.
Dankeschön.